ich möchte mich erstmal bedanken für die Einleitung. Also, diese ganze Arbeit ist entstanden im Rahmen meiner Studienarbeit. Es sollte sich hier im Wesentlichen um ein Konzept handeln, wie man den bisherigen Raytracing-Algorithmus, der sicherlich den meisten zum Beispiel durch PoffRay bekannt ist, ändern kann, um bestimmte Anforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit dieses Algorithmuses zu gewährleisten. Die wesentlichen Änderungen will ich jetzt im Rahmen dieses Vortrags darstellen. Erstmal als Einleitung: Es ist sicherlich kein großes Geheimnis mehr, wozu überhaupt solche Verfahren eingesetzt werden. Die generative Computergrafik hat Einzug in viele Bereiche gehalten, also Werbung insbesondere, dann Fernsehtechnik oder auch Filme. Ich kann mich dann noch an einen Film mit sehr viel Wasser erinnern, der auch größtenteils auf solchen Linux-Clustern gerechnet wurde, obwohl die dann trotzdem am Schluss gestorben sind. Wie auch immer, Raytracing ist dadurch bekannt, dass es eine sehr einfache Technologie gewesen ist, die schon sehr lange existiert und die Grundprinzipien doch sehr leicht nachvollziehbar sind. Und das wesentliche Grundprinzip ist einfach, dass man versucht, den Weg des Lichtes nachzuvollziehen. Es ist leider nicht möglich, auch mit modernster Rechentechnik natürlich den Weg des Lichtes von der Lichtquelle ausgehend zu verfolgen, da man dort den wesentlichen Umstand entgegentreten muss, dass es nicht möglich ist, unendlich viele Lichtstrahlen zu verfolgen. Aber leider ist es eben so, dass unendlich viele Lichtstrahlen ausgesendet werden, sodass man das Verfahren begrenzen muss. Der Weg des Raytracing war deshalb bisher, dass man eben ausgehend vom Betrachter diese ganze Verfahren aufwickelt und, dass man es auch lesen kann, und deswegen die Anzahl der Strahlen einschränkt in der Menge. Die Eigenschaften des Raytracings will ich an dieser Stelle nochmal kurz umreißen. Das heißt, ein wesentliches Kriterium für Raytracing ist, dass es auf den strahlenoptischen Grundlagen beruht. Es gibt auch noch andere Verfahren zur Bildgenerierung, die zum Beispiel auf den strahlungsphysikalischen Aspekten basieren. Auf die werde ich dann am Schluss nochmal eingehen, weil die auch einen wesentlichen Teil für fotorealistische Darstellungen ausmachen. Eine weitere Eigenschaft ist, dass die Beleuchtungsberechnung, also das Beleuchtungsmodell, immer grundsätzlich während der Bildsynthese ausgewertet wird. Auch dort gibt es Unterschiede zu anderen Verfahren. Das heißt, es gibt auch welche, wo das Bildsynthese und Berechnung der Energieverteilung zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt. Die Darstellung ist sehr genau. Das heißt also, Raytracing ist einer der wenigen Algorithmen in der Computergrafik, die eine pixelgenaue bzw. sogar subpixelgenaue Darstellung ermöglicht, sodass es auf jeden Fall dort wenig Probleme mit Anti-Alias, also wenig Anti-Alias-Probleme gibt. Das heißt, dort kann man wesentlich besser als bei anderen Algorithmen diesen Dingen entgegenwirken. Das ist ein wesentlicher Vorteil auch des Algorithmuses. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass das Objektmodell beliebig sein kann. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die für den Raytracing-Algorithmus notwendig sind, um Berechnungen zu realisieren. Das heißt also, ich muss nur zwei Sachen sicherstellen. Das Objekt, was dargestellt werden muss, zudem muss ein Schnittpunkt mit einem Strahl berechenbar sein und ich muss an diesem Schnittpunkt eine Normale berechnen können. Alles andere kann ich dann in irgendeiner Form anders realisieren. Das heißt also, die beiden Möglichkeiten müssen für jedes Objekt gegeben sein. Der Aufwand für diesen Algorithmus hängt in der bisherigen rekursiven Variante unmittelbar von der Auflösung ab und von der Anzahl der Objekte. Das heißt, ganz einfach, je größer die Auflösung, desto länger dauert im Allgemeinen die Berechnung. Je mehr Objekte man hat, desto länger dauert die Berechnung auch, da einfach dieser Algorithmus durch die Lichtsimulation mehrere Objekte auf Schnitte prüfen muss. Ein Vorteil gegenüber anderen globalen Beleuchtungsmodellen hingegen ist es, dass der Speicherplatzbedarf in der klassischen rekursiven Variante von der Objektanzahl abhängt. Da die Objekte meistens in irgendeiner mathematischen Form gegeben sind, ist er auch damit sehr gering. Andere Verfahren, zum Beispiel alle moderne Grafikkarten, versuchen Objekte durch eine Darstellung mithilfe von Dreiecken oder anderen Polygonen zu ermöglichen und dort ist natürlich das Problem, dass relativ einfache Strukturen, wie zum Beispiel Kugeln, durch eine große Anzahl von anderen Strukturen, wie zum Beispiel Dreiecken, angenähert werden müssen. Hier ist das nicht der Fall. Hier kann ich ganz einfach eine Kugel dadurch darstellen, dass ich einfach sage, ich habe einen Mittelpunkt und ich habe einen Radius und entsprechende Objekteigenschaften. Eine wesentliche weitere Eigenschaft, in dem Fall wohl eher ein Nachteil, ist, dass jede Änderung des Standortes, der Objekte und der Beleuchtungssituation eine komplette Neuberechnung dieses Algorithmus zur Folge hat, um überhaupt wieder ein wünschenswertes oder überhaupt wieder ein Bild zu erhalten, was in irgendeiner Form verwendbar ist. Der Grundalgorithmus stellt sich erstmal relativ einfach dar. Das heißt also, es müssen erstmal alle Objekte eingelesen werden. Ich hatte schon gesagt, dass die Beschreibung der Objekte sehr einfach angelehnt wird an der mathematischen Beschreibung. Dann werden für jeden Bildpunkt ausgehend sozusagen ein Strahl berechnet, ausgehend von einer Kamera und der Blickrichtung. Und dann erfolgt einfach ein Aufruf der Strahlverfolgung mit dem vorgegebenen Strahl, Blickpunktstrahl in dem Fall, im ersten Fall, und der vorgegebenen Maximaltiefe. Und als Rückgabewert erhält man dann einen Farbwert, der dann meistens in irgendeiner Datei geschrieben wird. Die Strahlverfolgung selbst wieder ist auch relativ einfach. Zumindest wird die Einfachheit dadurch realisiert, dass sie eben rekursiv sich wieder aufruft. Solange die Tiefe größer als 0 ist, das heißt also, solange wir noch nicht die Maximaltiefe erreicht haben, wird versucht, für jedes Objekt einen Schnittpunkt zu prüfen. An diesem Schnittpunkt wird dann der lokale Lichteinfluss berechnet. Ich gebe dazu nachher noch die Formel an. Und dann wird in Abhängigkeit von den Objekteigenschaften geprüft, ob das Objekt transparent ist, ob es verspiegelt ist. Und wenn eine oder beide dieser Bedingungen erfüllt sind, werden neue Strahlen berechnet, also dann jeweils in die Reflexionsrichtung bzw. in die Richtung der Transmission. Und die Strahlverfolgung beginnt von neuem. Am Ende werden dann diese ganzen Farbanteile zusammengefasst, sodass dann eben für den Bildpunkt oder beziehungsweise für weitere Strahlen ein Ergebnis entsteht, was dem gewünschten entspricht. Die Vorteile und Nachteile des Raytracing sind, fangen wir mit den Vorteilen an, das ist ja das, wovon wir mindestens überzeugt sein müssen, damit wir überhaupt das Verfahren wählen für weitere Betrachtung. Die mathematische exakte Objektdarstellung ist ein wesentlicher Vorteil. Das heißt also, ich kann und bei beliebigen Auflösungen ein mathematisches Objekt immer exakt darstellen. Ich habe keine Probleme wie bei Grafikkarten, die auf irgendwelchen anderen Schattierungsalgorithmen beruhen, dass ich irgendwelche Annäherungen an Dreiecke habe, sondern ich kann das immer exakt darstellen. Schwierigkeiten besteht nur darin, wenn ich eben genau die zwei Punkte nicht sicherstellen kann, dass ich Normalen und Schnittpunkte berechnen kann oder die in irgendeiner Form annähern kann. Das heißt also, die Exaktheit hängt immer damit zusammen, wie gut Schnittberechnung und Normalenberechnung möglich ist und auch mit welchem Aufwand. Es ist ein relativ einfacher Grundalgorithmus, das heißt, es ist sehr leicht nachvollziehbar, wie das ganze Verfahren funktioniert, was man von anderen globalen Beleuchtungsmodellen nicht unbedingt sagen kann. Das ist die sehr genaue Darstellung, das heißt also auch pixelgenau ist es, glaube ich, einer der wenigen Algorithmen oder überhaupt der einzige, der eine pixelgenaue Darstellung prinzipiell durchführt und dabei auch gleichzeitig das Verdeckungsproblem mitlöst. Was allerdings der wesentliche Punkt ist, mal abgesehen davon, dass es ein sehr altes Verfahren ist, ist, dass die Darstellung doch in Bezug auf die Einfachheit des Verfahrens sehr realistisch ist. Hier muss man allerdings einschränkend sagen, dass der Realismus meistens nur bei Brechungs- und Spiegelungseffekten zutage tritt. Das heißt also, diffuse Berechnungen, was wir dann auch bei den Nachteilen sehen werden, sind noch nicht so ohne weiteres oder so gut möglich. Durch die unabhängige Berechnung der Bildpunkte, was wir am Anfang gesehen haben mit dieser Schleifendarstellung, dass wir jeden Punkt einzeln berechnen, ist es auch sehr einfach möglich, diesen Algorithmus zu parallelisieren. Ich kann einfach einem Rechner irgendeine Menge von Bildbereichen oder von Bildpunkten geben, die dann berechnet werden. Allerdings besteht hier das große Problem, dass natürlich für eine effiziente Lastverteilung gesorgt werden muss. Der rekursive Algorithmus hat eben die Eigenschaft, dass ich nicht vorhersagen kann, welche Tiefe verfolgt werden muss. Und dadurch kann es natürlich auftreten, dass vielleicht von 100 zu rechnenden Knoten 99 fertig sind und der letzte wird noch 2 Minuten rechnen, weil er eben gerade einen Diamant mit 26-facher Verspiegelung leider als Strahl hat. Die Nachteile. Der wesentliche Nachteil, weswegen ich auch dann Alternativen aufzeigen möchte, ist der rekursive Algorithmus. Normalerweise ist es so, dass rekursive Algorithmen meistens in ihrer Beschreibung und auch manchmal sogar in ihrem Verständnis durch Einfachheit glänzen. Das ist hier in diesem Fall nicht anders. Aber die Bearbeitung von rekursiven Algorithmen, insbesondere die Erweiterung oder die Änderung, ist zumeist nicht ganz so einfach oder sogar sehr schwierig. Oder mit einigen Nachteilen verbunden, was zum Beispiel Eigenschaften von Speicherplatzbedarf oder Ähnliches betrifft. Das heißt also, ein rekursiver Algorithmus ist das, was ich in diesem Punkt als wesentlichen Nachteil mit betrachte. Dadurch bedingt, ganz konkret auf das Raytracing bezogen, ist natürlich, dass ich überhaupt kein Zwischenergebnis darstellen kann. Wenn der Algorithmus einmal gestartet hat, kann ich eben zeilenweise beginnend von oben nach unten das Bild aufbauen. Aber wenn ich eben nicht genügend Zeit habe oder wenn ich ein bisschen im Stress bin und das Bild muss vorher fertig sein, welche Gründe auch immer, ich habe keine Zeitbegrenzungsmöglichkeit. Entweder das Bild ist fertig oder es fehlt irgendetwas. Meistens fehlen genau die Bereiche, die ganz besonders wichtig sind, die man unbedingt sehen will. Und meistens ist auch genau dann die Zeit zu Ende, wenn diese Bildbereiche noch nicht erreicht worden sind. Das ist ein Erfahrungswert. Ein weiterer Nachteil ist, aufgrund des komplexen Beleuchtungsmodells oder auch aufgrund der Strahlverfolgung an sich, dass die Berechnungszeit meistens sehr groß ist. Im Zusammenhang mit der mangelnden Darstellung von Zwischenbildern ein weiterer Nachteil. Bezogen auf die Parallelisierung ist es allerdings so, dass ein wesentlicher Nachteil meines Erachtens ist, dass Optimierungsverfahren, die bisher existieren und zweifellos von guter Qualität sind, sich für die Parallelisierung relativ schlecht eignen. Das heißt, meistens beruht die Optimierung bisher darauf, dass man irgendetwas zusammenfasst im weitesten Sinne. Man fasst zum Beispiel Bereiche zusammen, wo man dann Strahlschnittpunkte berechnen will, oder man fasst Objekte zusammen, man versucht irgendwas zusammenzufassen. Aber gerade die Parallelisierung versucht genau das Gegenteil. Man versucht irgendetwas zu verteilen. Das heißt also, dort werden meines Erachtens auch jetzt noch zum Teil konträre Ziele verfolgt. Auf der einen Seite versucht man Objekte zusammenzufassen, auf der anderen Seite versucht man das Verfahren zu verteilen. Dort gibt es also auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ein weiterer Nachteil ist, dass natürlich die diffuse Beleuchtung, ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht sehr zufriedenstellend dargestellt wird. Das heißt also, wenn man dort bestimmte nicht direkt beleuchtete Objekte hat, so erhalten die alle einen konstanten Farbwert. Und das ist aus dem Alltag merkt man das. Ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel links die Wand. Man sieht ganz deutlich, dass zum Beispiel der untere Teil noch von dem Licht von draußen zwar nicht direkt, aber indirekt beleuchtet würde. Wenn wir jetzt eine Simulation mit Raytracing machen würden, wäre die Wand in einer Einfarbigkeit dargestellt, weil wir eben keine diffuse Beleuchtung in dem Rahmen modellieren können. Was auch schwierig ist, und zwar hängt das mit dem Objektmodell zusammen, ist einfach die Darstellung von Naturerscheinungen wie Wolken, Flammen, Nebel, überhaupt alles, was nicht überhaupt ganz konkret abgrenzbar ist. Zum Teil ist es auch schwierig, zum Beispiel irgendwelche Fraktale zu berechnen. Das funktioniert alles nur mit Hilfe von Annäherung. Aber auch Wolken, Flammen, da gibt es jetzt schon einige Entwicklungen, dass man das darstellen kann, aber dort kann ich eben keinen Schnittpunkt bestimmen, dort kann ich eben keine Normale an irgendeinem Punkt bestimmen, weil das ja auch alles sehr diffuse Gebilde sind. Dort habe ich eben die Schwierigkeit, das zu modellieren. Das heißt, das erfolgt meistens dadurch, dass man eben mit Texturen arbeitet. Dort hat man auch noch vielfältige Möglichkeiten. Oder dass man eben das durch Nachbearbeitung in irgendeiner Form realisiert. So, nachdem etwas lang Vorrede, wollen wir jetzt zu dem eigentlichen Konzept kommen. Die Nachteile waren nur ausschlaggebend, mal einen ganz anderen Ansatz zu versuchen. Und zwar soll dieser Ansatz, wie der Titel des Vortrags auch lautet, Progressive Raytracing sein. Progressive im Sinne von Fortschreiten. Das heißt nicht, dass es zum Davonlaufen ist, sondern dass einfach von ausgehenden Bildern eine fortschreitende Verbesserung erfolgen soll. Die Ausgangsbasis in diesem Verfahren war ein von mir implementierter rekursiver Brute Force Raytracer für Dreieck und Kugeln. Ich muss gleich dazu sagen, es wird ein paar Bilder in diesem Vortrag geben. Ich möchte bitte gleich darauf hinweisen, dass diese Bilder natürlich nicht den Anspruch eines professionellen Raytracers erheben. Das ist auch nicht das Ziel, dass die Bilder das erheben, sondern es geht einfach darum, dass man sich hier das Verfahren veranschaulicht. Es wird keine Texturen geben, es wird auch bestimmte andere Effekte nicht geben, die zweifellos möglich sind. Aber es ist einfach eine Zeitfrage, sowas zu implementieren, und es ist auch in diesem Fall nicht notwendig und sinnvoll gewesen. So, um nochmal was zur Ausgangsbasis zu sagen. Der Brute Force Raytracer heißt in diesem Fall, dass ich ganz streng davon ausgehe, keine Optimierungsverfahren zu verwenden, sondern jeder Strahl wird mit jedem Objekt geprüft. Warum ich das gemacht habe, das hat zwei Gründe. Das ist erstens die informatikertypische Faulheit, irgendein Optimierungsverfahren einzuführen. Der zweite Grund ist aber eigentlich der wesentliche. Ich hatte vorhin gesagt, dass es sich für die Parallelisierung nicht eignet, irgendwelche Optimierungsalgorithmen zu implementieren, die man aufgrund eines neuen oder Auswegs oder einer neuen alternativen Ansatz sowieso über den Haufen werfen muss. Deswegen bin ich erstmal von einer Brute-Force-Variante ausgegangen, um dann vielleicht zu prüfen, welche Optimierungsalgorithmen lohnt sich denn überhaupt dann, wenn man einen anderen Weg gegangen ist. Das heißt also, man kann erst im Nachhinein sagen, welche Optimierungsalgorithmen überhaupt noch sinnvoll sind. So, was müssen wir also machen? Da wir diesen rekursiven Algorithmus iterativ abwickeln wollen, brauchen wir erstmal eine sogenannte Strahlwarteschlange. Das heißt also, gemäß einer ganz einfachen Datenstruktur werden in eine Warteschlange alle zu verfolgenden Strahlen eingetragen. Diese werden nacheinander bearbeitet, solange bis wir das Ende unserer Schlange erreicht haben. Natürlich ist es in dem Fall so, dass aufgrund der Abwicklung der rekursiven Struktur diese Schlange mit der Bearbeitung weiter wächst. Der Vorteil ist, dass wir natürlich nicht den rekursiven Algorithmus 1:1 iterativ abwickeln, weil wir dadurch ja überhaupt keinen Gewinn hätten, sondern wir versuchen, den rekursiven Tiefensuchalgorithmus in einen iterativen Breitensuchalgorithmus umzuwandeln. Wobei ich hier anmerken möchte, dass natürlich Tiefensuch und Breitensuch nicht ganz die korrekten Worte sind, aber es gibt dafür keine passende deutsche Übersetzung, denn mit Suchen hat es nichts zu tun. Das heißt also, der Breitensuchalgorithmus macht einfach nichts anderes, als dass er das Bild jetzt nicht gemäß der Rekursionstiefe berechnet, sondern erstmal alle Strahlen der Tiefe 1 berechnet, dann alle Strahlen der Tiefe 2 und so fort. Durch eine priorisierte Warteschlange ist es dann möglich, während der Laufzeit bestimmte Parameter der Berechnung, also insbesondere eine gewisse, sag ich jetzt mal, Skalierung der Berechnung zu ermöglichen. Das heißt also, man kann die Abarbeitungsreihenfolge der Strahlen in dem Form ändern, dass man sagt, ich lege jetzt bestimmten Wert darauf, erstmal alle Verspiegelungen, weil ich dort eben eine Änderung durchgeführt habe, darzustellen, und die Transparenz kann erstmal weiter hinten erfolgen, also später, zeitlich gesehen später erfolgen. Oder ich lege eben auf Transparenz Wert, oder ich sage eben, ich möchte Lichtstrahlen können erstmal völlig unberücksichtigt lassen, ich brauche erstmal so einen diffusen Eindruck, obwohl das nicht so gut modelliert werden kann. Dadurch ist erstmalig möglich, neben der Auflösung als Maß der, sag ich jetzt mal, als Maß der Rechengeschwindigkeit auch weitere Parameter hinzuzufügen. Als weiteres müssen wir hinzufügen sogenannte Lichtquellenstrahlen. Ich hatte gesagt vorhin, dass wir einen Brute-Force-Retracer haben. Das heißt also, dass wir alle Strahlen mit allen Objekten prüfen. Bei Lichtquellenstrahlen gibt es allerdings eine Besonderheit. Während der Brute-Force-Retracer den Vorteil hat, dass ich annehmen kann, dass für jeden Strahl ungefähr eine gleiche Berechnungszeit möglich ist, weil ja immer wieder die Objektanzahl sich nicht ändert und jeder Strahl, wenn der jedes Objekt prüfen muss, und er muss auch jedes prüfen, ich kann das nicht vorzeitig abbrechen, so ist damit gewährleistet, dass ich an dieser Stelle immer eine nahezu konstante Rechendauer habe. Das macht sich bei einer Lastverteilung erstmal positiv bemerkbar. Die Lichtquellenstrahlen haben aber die Eigenschaft, wenn man das vereinfachte Modell zugrunde legt, dass man sagt, wenn ich ein Objekt getroffen habe, befindet sich dieser Punkt bezüglich der betrachteten Lichtquelle im Schatten, dass ich natürlich dort eine Varianz in der Laufzeit habe. Das heißt also, die Dauer der Berechnung ist unterschiedlich stark. Das heißt also, das Modell kann man teilen, dass man einmal sagt, wir verfolgen die Lichtquellenstrahlen als extra Strahltyp mit oder wir berechnen die Lichtquellenstrahlen sofort. Als weiteren Punkt ist es wichtig, auch sich darüber Gedanken zu machen, wie soll das Verfahren überhaupt angewendet werden. Das heißt also, was ist das Ziel bezüglich der Darstellung? Es ist natürlich klar, dass nur mit dieser Änderung des Algorithmus kein Geschwindigkeitsgewinn erreicht werden kann. Das heißt also, man kann nicht auf einmal sagen, also nur weil ich das rekursive Verfahren in ein iteratives umgewandelt habe, deswegen läuft das schneller. Das ist natürlich sinnlos. Deswegen muss man erstmal sich Gedanken machen, was möchte man überhaupt darstellen? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten der Darstellung. Es gibt einmal die Möglichkeit, sich für Sofortbild zu entscheiden. Das heißt also, dort besteht die Möglichkeit, dass jederzeit das Verfahren abgebrochen werden kann und zum Zeitpunkt des Abbruchs sofort alle Ergebnisse, die bisher berechnet worden sind, sichtbar sind. Dort kann ich natürlich auch das Problem haben, dass das Bild nicht vollständig berechnet worden ist. Aber wenn die Zeit mindestens für das Verfolgen der ersten Tiefe gereicht hat, habe ich zumindest eine diffuse Beleuchtung, die ich über das gesamte Bild mir ansehen kann. Und je weiter er gekommen ist, desto mehr verfeinert sich dann das Bild in Richtung des gewünschten Endbildes. Der Nachteil bei diesem Verfahren, also der Vorteil ist eben, dass alle Ergebnisse dargestellt werden, während wir bei der rekursiven Struktur ja das Problem haben, dass immer erst dann, wenn der rekursive Zweig abgearbeitet worden ist, das Ergebnis dargestellt werden kann. Der Nachteil ist, dass natürlich durch die Aktualisierung des korrespondierenden Pixels immer eine relativ aufwendige Aktualisierung bezüglich der Warteschlange erfolgen muss. Das heißt also, die Rechenzeit, die ich dafür brauche, ist natürlich höher, als wenn ich das nicht machen würde. Ich habe zwar zu jeder Zeit ein sichtbares Bild, aber ich nehme in Kauf, dass ich eben relativ aufwendige Aktualisierung habe. Das heißt, so ein Darstellungsmodus würde sich zum Beispiel eignen dafür, dass man sagt, also wir haben irgendein, was weiß ich, Virtual Reality, irgendeine Umgebung, in der man sich bewegen kann. Und dort kommt es mir nicht darauf an, dass jedes Bild in hoher Qualität dargestellt wird, sondern es kommt mir darauf an, dass ich die Berechnung zeitlich begrenzen kann. Das heißt, ich gebe einfach eine Zeit vor und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann möchte ich das Bild haben und zwar sofort. Deswegen heißt das dieser Modus auch so. Und das kann ich damit am besten realisieren, weil ich habe dort keine Nachlaufzeit. Das gegensätzliche Verfahren ist das, wo ich die Priorität auf das Endbild lege. Das heißt, erst wenn alle Ergebnisse fertig berechnet worden sind, wird diese Strahlwarteschlange einmal durchmustert und das gesamte Bild wird generiert. Dadurch, dass in der Zwischenzeit also keine Aktualisierung von Einträgen der Warteschlange durchgeführt werden müssen, ist es ganz einfach so, dass dieses Verfahren natürlich während der Rechenzeit wesentlich schneller ist. Der Nachteil ist natürlich, dass wenn ich das zeitbegrenzt einsetzen möchte, ich eine Nachlaufzeit habe, um die Ergebnisse der Berechnung der Strahlen zusammenzufassen und zu aktualisieren. Ich habe hier mal ein Beispiel für eine Strahlwarteschlange. Das, was umrahmt ist, stellt ganz einfach den Bereich dar, der mit den Blickpunktstrahlen zusammenhängt. Das heißt, das wäre jetzt ein relativ kleines Bild, so 3x3 Pixel. Da kann man sicherlich nichts erkennen, aber größere Bilder wären jetzt unpraktisch auf dieser Folie. Das heißt also, man kann hier sehen, dass die Strahlwarteschlange, die von links aufgebaut wird, erstmal alle Blickpunktstrahlen eingetragen werden und durch eine durchgezogene bzw. gestrichelte Linie habe ich gekennzeichnet, wie neue Einträge in die Strahlwarteschlange hinzugefügt werden, sofern es notwendig ist, weil ein Objekt eben transparent oder verspiegelt ist. Wichtiger Punkt an dieser Stelle, Änderungen zum bisherigen Verfahren. Die kleinste Berechnungseinheit, die betrachtet wird, ist nicht ein Pixel, wie das bisher war bei irgendwelchen Verteilungen, sondern ein Strahl. Das heißt also, wir haben dort ein kleineres, aber doch etwas flexibleres Mittel, um die Laufzeit zu skalieren. Durch die Breitensuche, das hatte ich schon erwähnt, ist ein Vorschaubild möglich. Das heißt also, ich kann jederzeit die Berechnung abbrechen und kann mir alle bis jetzt berechneten Ergebnisse darstellen. Bei der rekursiven Variante hatte ich auch schon berechnete Ergebnisse, hatte bloß den wesentlichen Nachteil, dass ich sie nicht darstellen konnte. Weitere Eigenschaft: Änderungen in einer Szene können eingegrenzt werden und auch für sich zum Teil in Echtzeit berechnet werden. Dazu möchte ich mal ein Beispiel geben. Also eine Eingrenzung ist zum Beispiel möglich, dass ich sage, wenn ich ein Objekt entferne, dann kann ich alle diese Strahlen aktualisieren, die in irgendeiner Form in meiner Strahlwarteschlange auf dieses Objekt verweisen. Nur genau die müssen neu verfolgt werden. Ich brauche kein neues Bild berechnen. Ein weiterer Punkt an dieser Stelle, der mir sehr wichtig erscheint, ist, ich kann bestimmte Objekteigenschaften und Änderungen in diesen Objekteigenschaften kann ich in Echtzeit durchführen. Das heißt, ich kann nach der Berechnung eines Bildes entscheiden, oh, ich habe mich vertan, diese Kugel sollte nicht blau, sondern rot sein. Dann ändere ich die Eigenschaft dieser Kugel von blau auf rot, durchmustere relativ schnell meine Strahlwarteschlange und trage die neue gewünschte Farbe ein und werte einfach in den entsprechenden Strahlschnittpunkten die Beleuchtungsformel neu aus und kann dadurch natürlich relativ schnell einfache Objekteigenschaften ändern. Das geht auch noch mit Grad der Verspiegelung, das geht auch noch mit Grad der Transparenz. Es geht nicht mehr mit genau diesen Dingen, die mit geänderten Strahlrichtungen oder überhaupt mit neuen Strahlen verbunden sind. Dort geht es natürlich nicht mehr, dort muss ich dann eben zwangsläufig neue Strahlen verfolgen, aber ich habe den Vorteil, dass ich dort die Menge reduzieren kann. Denn wenn ich zum Beispiel ein Fünffach-Transparenz habe und das erst bei der Strahltiefe 4 verfolgte Objekt ändere ich im Brechparameter, da gibt es zwei Punkte, die zu berücksichtigen sind. Lohnt sich das überhaupt noch neu zu berechnen? Kann ich das Ergebnis überhaupt noch darstellen? Und der zweite Punkt ist, ich muss natürlich die 4 Strahlen bis zu dieser Stelle nicht mehr berechnen, weil die ändern sich nicht. Das heißt, ich brauche dann nur die Berechnung neu durchzuführen, die eben wirklich neu ist, also was sich dort wirklich geändert hat. Was auch anders ist, und ich hoffe auch neu, die Rechenzeit ist zulasten der Qualität begrenzbar. Das heißt also, Qualität hieß bisher immer nur, wenn ich das begrenzen wollte, ich habe die Auflösung nach unten geschraubt. Das ist bisher das wesentliche Verfahren gewesen, um überhaupt eine Begrenzung der Qualität zu ermöglichen. Aber ich kann an dieser Stelle eben auch sagen, ich möchte an mehreren Rädchen drehen. Ich möchte einmal an dem Rädchen Auflösung drehen, das geht weiterhin. Ich möchte an dem Rädchen Genauigkeit des Beleuchtungsmodells drehen. Ich möchte an dem Rädchen drehen, welche Tiefe ich verfolge. Das sind so die drei wesentlichen Rädchen, die jetzt möglich sind. Was allerdings eigentlich die Idee des gesamten Algorithmus gewesen ist, war noch nicht das, was bisher dargestellt wurde, wenngleich ich denke, dass das schon doch interessant ist, sondern die eigentliche Idee war, und das ist für mich auch der wesentliche Punkt, dass die Erweiterung zu einem einphasigen Algorithmus für Strahlverfolgung und Strahlungsfeldverfahren möglich sein soll. Da werde ich danach nochmal eingehen. Das heißt also, es mussten erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dieses in einem einphasigen Verfahren zu ermöglichen. Komme ich dann noch am Ende drauf. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben für die Berechnung. Also das wird eine kleine Animation sein. Da gibt es zwei Unterschiede. Das heißt, ich habe einmal die Entstehung einer Szene mit sofortiger Auswertung der Beleuchtung dargestellt und einmal mit der verzögerten Lichtstrahlberechnung. Wie man hier sieht, ist ganz einfach so, ich hoffe, man kann es erkennen, dass sich die Szene sukzessive verbessert. Das heißt also, am Anfang haben wir, ja, es wiederholt sich, haben wir erstmal nur eine diffuse Beleuchtung. Danach kann man sehen, dass erstmal die erste Strahltiefe verfolgt wird und so weiter. Ganz deutlich kann man die Strahltiefenverfolgung sehen in dieser transparenten Kugel an dieser Stelle, die am Anfang ganz schwarz dargestellt wird und dann immer mit jeder Iterationsstufe sich verfeinert in der Qualität. Und, ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann, hier unten durch diese Mehrfachverspiegelung finden dann auch noch bei höheren Stufen eine Verfeinerung des Bildes statt. Der Unterschied zu dem zweiten Animation, die ich da noch zeigen möchte, ist ganz einfach. Das erste Bild hat schon, wie man zum Beispiel an der roten Kugel erkennen kann, schon einen Glanzpunkt. Das heißt also, ich werte schon an der ersten Stelle die lokale Beleuchtung vollständig aus. Das heißt, ich prüfe, wo sind welche Lichtquellen, was befindet sich im Schatten, was befindet sich nicht im Schatten. Im zweiten Verfahren wird auch das noch sozusagen, auch noch diese Lichtquellenstrahlen in die Strahlwarteschlange mit eingetragen, sodass das dann dort nicht mehr so ist. Hier haben wir am Anfang nur die diffuse Beleuchtung. Das heißt also, am Anfang findet überhaupt keine Auswertung der Lichtquellen statt, sondern ich habe nur ungefähr die grobe Information, wo sich was befindet und berechne die Beleuchtung dann im nächsten Schritt. Die Übergänge zwischen der ersten und der zweiten Stufe sind aber hier sehr drastisch, weil natürlich es ganz einfach so ist, dass sich jede weitere Berechnung natürlich nur um eine Stufe verschiebt. Das heißt also, es hängt immer die Lichtstrahlberechnung dann einer genau der anderen normalen Schnittpunktberechnung genau in einer Stufe hinterher, was man dann allerdings aufgrund der Mehrfachverspiegelung nicht sofort sieht. Das heißt also, für jede weitere Tiefe ist diese Berechnung des lokalen Beleuchtungsmodells nicht mehr so relevant, sodass man dort gleich den Eindruck hat, dass in der ersten Stufe relativ viel berechnet wird, aber es ist immer noch genauso viel. So. Ich hatte vorhin gesagt, was stattfindet mit der Aktualisierung. Hier habe ich mal ein Beispiel genommen. Ich hatte vorhin das gezeigt, wie die Strahlwarteschlange sich aufbaut. Hier soll mal dargestellt werden, wenn ein Strahl auf ein modifiziertes Objekt trifft, dann ist es natürlich ganz einfach so, dass diese Modifikationen realisiert werden, dass man die Strahlwarteschlange umgekehrt durchmustert und dann jeweils die Modifizierung immer weiter nach vorne zu den vorhergehenden Strahlen weiterreicht. Das heißt also, auf diese Art und Weise hier durch die blauen und die braunen Punkte gekennzeichnet, kann man sicherstellen, dass eben das Ergebnis dann oder im Ergebnis nur die modifizierten Objekte richtig berechnet werden und aktualisiert werden. Es erfolgt zwar eine Durchmusterung der gesamten Strahlwarteschlange, weil man hier nicht weiß, welches Element auf welches Objekt trifft oder welcher Strahl zu berücksichtigen ist, aber es werden eben nur die Objekte aktualisiert, für die das notwendig ist. Beschränkungen und Grenzen. Ich hatte gesagt, dass das Verfahren iterativ arbeitet und auch noch nach Breitensuche. Das heißt, man kann sich leicht verdeutlichen, dass ich für alle Strahlen und für alle Bildpunkte den gesamten Strahlbaum darstellen muss. Während ich bei der bisherigen Variante eine Laufzeit habe, die von den Objektdaten und den Gesamtdaten, die mit einem Rekursionsaufruf zusammenhängen, zusammengefasst werden muss, steigt dieser Aufwand jetzt natürlich extrem stark an. Deswegen auch dort noch eine wesentliche Grenze und eine Beschränkung liegt und auch dort noch sicherlich einiges an Arbeit notwendig ist, um das ein bisschen brauchbarer zu machen. Das heißt also, am Anfang hatten wir eine Abhängigkeit von den Objektdaten und von dem Aufwand, den wir mit dem lokalen Beleuchtungsmodell und der Rekursions-, also der Strahlverfolgungsfunktion dargestellt haben. Jetzt hängt es ganz einfach davon ab, dass man eben sagt, es spielt die Bildgröße eine Rolle, das ist in dem Fall durch die Parameter x und y gekennzeichnet. Es spielt die zu verfolgende Tiefe eine Rolle. Es spielt allerdings auch eine Rolle, wie viele Lichtquellen man hat, weil wenn man alle Lichtquellenstrahlen einzeln verfolgt, müssen diese ja auch in die Warteschlange eingetragen werden, was natürlich dann auch wieder zum erhöhten Speicherplatzbedarf führt. Und es spielt auch eine Rolle, wie genau unser Beleuchtungsmodell arbeitet. Das heißt also, die Konstante 2 leitet sich hier ab, dass ich eben sage, ich verfolge Strahlen für die Reflexion und für die Transmission, also für transparente Objekte. Ich kann allerdings auch sagen, dass ich zum Beispiel das Beleuchtungsmodell so erweitere, dass ich eben im Hinblick auf Fotorealismus auch noch in der Ölpfütze, in der Wasserpfütze, den Öltropfen, sozusagen die Spektralzerlegung sehen möchte. Dann muss ich natürlich das Modell so weit aufbohren, dass ich dort auch noch Spektralanalyse betreiben kann, also dass ich eben die einzelnen Strahlen mit unterschiedlichen Wellenbereichen simuliere und auch die Objekte natürlich dann die entsprechenden Eigenschaften besitzen. Hier haben wir also einen exponentiellen Aufwand. Wesentlichen Anteil für diese Darstellung, das wird auch die einzige haarsträubende Formel in diesem Vortrag sein, wesentlichen Anteil für die Berechnung hat das Beleuchtungsmodell. Mit dem Beleuchtungsmodell hängt im Wesentlichen der Aufwand zusammen, der betrieben werden muss für die Darstellungsqualität und in dem Fall auch für den Umfang der Strahlwarteschlange. Die ist ja nicht nur dreigeteilt, weil es nicht in eine Zeile passt, sondern weil jede Zeile für sich auch einen Sinnzusammenhang ergibt. Die erste Zeile dieser Gleichung des einfach gewählten Phong-Beleuchtungsmodells ist genau die Zeile, die mir sagt, was habe ich für eine ambiente Beleuchtung. Und genau das ist nämlich auch der Schwachpunkt des Raytracing-Verfahrens. Die ambiente Beleuchtung wird über die gesamte Szene als konstant angenommen. Die zweite Zeile stellt mir dar, wie erfolgt der Einfluss der Lichtquellen auf den betrachteten Objektpunkt. Das heißt also, ich muss über alle Lichtquellen gemäß ihrem Abstand, gemäß dem Einfallswinkel, gemäß den Objekteigenschaften, was Glanzlichtpunkt betrifft, die Objekteigenschaften für diffuse und spekulare Reflexion, muss ich dann auswerten, für jede Lichtquelle einzeln und kann dann dort die Farbe bestimmen. Und die dritte Zeile ist genau die, die bisher mit der rekursiven Funktion verbunden war. Das heißt, ich muss genau diesen Lichtanteil, der sich wieder aus Transparenz und aus jeweils der Verspiegelung ergibt, noch zusätzlich hinzufügen. Das heißt also, weitere Strahlen generieren, die dann genau diesen Wert wieder für andere Schnittpunkte berechnen und das wieder alles zusammenfassen. Ja. Hier habe ich mal zwei einfache Beispielbilder. Das heißt, das linke Bild soll erstmal verdeutlichen, welche Parameter oder welche Änderungen zu unterschiedlichen Darstellungsergebnissen führen. Und man sieht ganz deutlich, das heißt, ich hoffe, man sieht es ganz deutlich, dass der abgeschattete Bereich der Objekte immer durch eine relativ konstante Farbe bestimmt ist. Das heißt also, alle ambienten Lichtanteile sind konstant, sodass wir eben dort nur ganz wenige Lichteinflussmöglichkeiten haben. Ansonsten ist die Hauptvarianz hier natürlich einfach nur darin gesehen, dass man eben unterschiedliche Größe des Glanzpunktes hat, unterschiedliche Einflüsse, ob das Objekt matt ist oder ob das Objekt relativ glatte Oberfläche hat. An der rechten, im rechten Bild soll mal dargestellt werden, im Hinblick auf die weitere Verfolgung, zu welchen Veränderungen es führen kann, wenn wir eben transparente Objekte haben. Das heißt also, auch dort ist es natürlich dann so, dass ich dann die Darstellung des Hintergrunds entsprechend der transparenten Eigenschaften ändert. Ein konkretes Beispielbild. So ein ähnliches Bild hatte ich vorhin schon in der Animation. Jetzt will ich hier in diesem Bild mal veranschaulichen, mit was für Aufwand das Verfahren überhaupt verbunden ist. Das heißt, dieses doch sehr trivial erscheinende Bild, was es auch zweifellos ist, soll aber erstmal insofern alle Eigenschaften erfüllen, als dass es verschiedene Objekte hat. Es hat nämlich auch noch ein Dreieck, das ist nämlich der Boden an dieser Stelle, dass die Objekte unterschiedliche Eigenschaften haben. Das heißt also, es gibt mindestens ein Objekt, was verspiegelt ist, es gibt mindestens eins, was transparent ist. Und somit kann man dort erstmal alle Strahlen in irgendeiner Form generieren und sich auch anzeigen lassen, wie viel von jeder Sorte generiert wurden. Das heißt, für dieses Bild, was in der Auflösung 640x480 generiert wurde, habe ich über 1 Million Strahlen zu verfolgen. Und das führte ganz konkret in diesem Fall dazu, dass ich mit einem Datenvolumen von 310 Megabyte zu kämpfen habe. Das ist exorbitant hoch, hängt allerdings auch damit zusammen, dass das Warteschlangenelement mit 292 Byte auch exorbitant hoch ist. Das heißt also, auch eine vorsichtige Schätzung lässt mich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass diese Datenkapazität für dasselbe Bild auf 110 Megabyte ohne Schwierigkeit zu begrenzen ist. Das ist, kann man am einfachsten dadurch erreichen, dass man die Objekteigenschaften natürlich nicht in diesen entsprechenden Strahlwarteschlangenelementen speichert, sondern in Tabellen. Das heißt, ich brauche dann immer nur einen Verweis auf der Tabelle, welches Objekt welche Eigenschaft besitzt, und somit brauche ich das nicht im Strahl zu speichern oder in dem Warteschlangenelement. Erweiterung. Die Prioritäten der Strahlwarteschlange erlauben eine gesteuerte Berechnung von Bildern, das hatte ich ja schon gesagt. Die Tiefen können geändert werden, während und sogar nach der Berechnung. Das heißt, Abspeicherung der kompletten Strahlwarteschlange hat zur Folge, dass ich mich nach zwei Jahren entscheiden kann, das Bild mit einer noch höheren Tiefe zu verfolgen und trotzdem das alte Ergebnis wiederverwenden kann. Das heißt, die Ergebnisse werden beibehalten. Objekteigenschaften, das hatte ich gesagt, können geändert und sofort dargestellt werden und das zum Teil sogar interaktiv. Durch Zusammenfassung von Strahlen ist der Speicherplatz reduzierbar, das heißt, ich kann bestimmte Eigenschaften zusammenfassen, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, ich kann bestimmte Tabellen anlegen, indem ich mir bestimmte Eigenschaften speichere und kann dadurch den Speicherplatz wesentlich reduzieren. Erweiterung Teil 2. Modifizierte Optimierungsverfahren sollen auch ermöglichen, in Zukunft die Geschwindigkeit des Verfahrens wesentlich zu beschleunigen. Als wesentlichen Ansatz soll dort zählen, Oktree-Strukturen, das heißt also hierarchische Aufteilung, dann KD-Tree-Strukturen, das ist auch ein Aufteilungsverfahren, ist allerdings nicht gleichmäßig, und Binary Space Partitioning. Das ist jetzt nur der Vollständigkeit hier angegeben, was für denjenigen, der sich damit auskennt, damit mal klar ist, in welche Richtung das gehen soll. Als erweitertes Modell soll dann auch noch die zur Behandlung von Anti-Alias-Problemen und speziellen Effekten wie Tiefen und Schärfe das Modell für die Strahlen weiterverfolgt werden oder zumindest erweitert werden. Und das Wesentliche, was geändert werden soll, ist die Integration des Strahlungsfeldverfahrens. Ganz kurzer Ausblick zum Thema Strahlungsfeldverfahren. Das Strahlungsfeldverfahren hat den wesentlichen Vorteil, ich habe manchmal den Eindruck, das ist der einzige Vorteil dieses Verfahrens, dass es die diffuse Beleuchtung einer Szene mit Hilfe von strahlungsphysikalischer Simulation relativ gut darstellt. Das Grundprinzip des Strahlungsfeldverfahrens leitet sich aus den Hauptsätzen der Thermodynamik ab. Das heißt, es wird einfach davon ausgegangen, dass in einem geschlossenen System die Energie konstant ist. Das heißt, irgendeine Lichtquelle gibt irgendwelche Energie ab und die muss innerhalb eines geschlossenen Systems sich irgendwo wiederfinden, meistens auf irgendwelchen Oberflächen, die dann der Betrachter sieht. Ausgehend von Lichtquellen, die allerdings in dem Fall eben wieder als Polygone beschrieben werden und sogenannte perfekte Lambertsche Strahler sind, wird also die Energie gleichmäßig in der Szene verteilt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass eben eine Lichtquelle ein Polygon ist und die gibt eben an nächstliegende Polygone Energie ab. Und diese geben dann auch wieder Energie an ihre nächstliegenden Polygone ab, abzüglich einer gewissen Menge, die sie natürlich schlucken und in Wärme umwandeln. Und das erfolgt so lange, bis keine Energie mehr da ist, die zu verteilen ist, oder bis der Nutzer sagt, ich habe jetzt schon ein bisschen zu lange gewartet, ich möchte jetzt endlich mal was sehen. Bisher war die Kombination von Raytracing und Radiosity nur in einem zweiphasigen Verfahren möglich. Das heißt also, man hatte zuerst Radiosity-Berechnung durchzuführen, um den diffusen Lichtanteil zu simulieren, und danach war Raytracing möglich. Das heißt also, diese diffusen Komponenten konnten dann in der ersten Zeile dieser unmöglich großen Gleichung, konnten dort diese diffusen Anteile eingetragen werden, und man hatte dann auch in schattierten Bereichen eine realistische diffuse Beleuchtung. Szenenänderungen oder Verfeinerungen von Patch, die dazu führen, dass eben die Qualität der diffusen Beleuchtung sich vergrößert, folgte dann also auf jeden Fall darin, dass eben auch das Raytracing-Verfahren zusätzlich erneut ausgeführt werden musste. Das heißt also, ich hatte dort keine Möglichkeit, dass ich sage, ich versuche irgendwie Ergebnisse schon wiederzuverwenden. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn ich irgendwelche Modifikationen oder eben ein genaueres Modell habe, dass ich eben dort eine relativ aufwendige Neuberechnung habe. Da wir aber jetzt für beide Verfahren einen iterativen Algorithmus haben, der auch im günstigsten Fall progressiv arbeitet, kann ich die natürlich ineinander verzahnen. Das heißt also, ich kann beide Berechnungen parallel durchführen und habe trotzdem die Möglichkeit, sie zeitlich zu begrenzen, und ich habe die Möglichkeit, Ergebnisse beider Verfahren jeweils im Austausch an das andere Verfahren während der Laufzeit weiterzureichen. Das heißt, wenn ich irgendeins der beiden Verfahren irgendetwas ändere, so kann ich damit gleichzeitig auf beiden Seiten Aktualisierung, oder es ergeben sich zum Teil sogar gleichzeitig implizit Aktualisierung. Das heißt, ganz konkret, wenn ich das Polygonnetz zum Beispiel für das Strahlungsfeldverfahren verfeinere, um immer eine etwas exaktere Darstellung in Bezug auf Schatten und andere Abgrenzungen, eine exaktere Darstellung zu ermöglichen, dann hatte ich bisher die Notwendigkeit, das Röhrtracing neu auszuführen. Jetzt ist ganz einfach so, ich nehme einfach diese Elemente und versuche oder werte in der Strahlwarteschlange die diffusen Komponenten, die von dieser Änderung betroffen sind, einfach nur aktualisieren. Das heißt, das Retracing-Verfahren muss überhaupt nicht neu ausgeführt werden, sondern genau wie bei Objektänderungen, die einfach bestimmte Eigenschaften ändern, ist dort die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach nur diese Änderung eintrage und das Bild in Echtzeit neu berechne und damit zu einer besseren Qualität beitrage. Das Verfahren wird natürlich dann bei kleinen Modifikationen, die sich ja immer ergeben, schneller und die Bildqualität ist praktisch beliebig verbesserbar. Das heißt, ich kann das Verfahren immer, sogar noch in praktikabler Zeit, immer wieder das Polygonnetz verfeinern. Ich kann immer wieder das Modell für das Raytracing verfeinern, weil ich kann ja auch die Strahltiefe relativ frei erhöhen. Das heißt, ich kann dort immer wieder sukzessive von ausgehenden Zwischenbildern bis in alle Ewigkeit ein Bild in der Qualität verbessern. So, da das hier aber der Linux-Tag ist, stellt sich natürlich die Frage, das kann man natürlich überall machen. Warum haben wir das also unter dem Betriebssystem Linux gemacht? Das heißt, der erste Hauptgrund war, dass die Parallelisierung dieses Konzeptes auf dem Chemnitzer Linux-Cluster erfolgen soll. Und da bietet es sich natürlich an, auch vor der Parallelisierung schon mal das Ganze in Linux oder auf einer Linux-Plattform zu implementieren. Der zweite, nicht ganz unwesentliche Grund ist der, dass Linux ein sehr leistungsfähiges Betriebssystem ist und sich gezeigt hat, dass zum Beispiel bei der Verwaltung des Speicherplatzes von diesen Strahlwarteschlangen es durchaus notwendig ist, verschiedene Speicherstrategien insofern zu verwenden, als dass ich nicht immer sagen kann, welche Auslagerungsstrategie die günstigste ist. Jeder wird wissen, da gibt es bestimmte Swap-Partitionen, auf die man dann irgendwas auslagern kann. Aber hier ist durch das sehr diffizile Durchmustern dieser Strahlwarteschlange nicht einfach möglich zu sagen, wie irgendetwas ausgelagert werden muss. Das heißt, hier sehe ich eigentlich noch den Bereich, dass man sagen kann, die Auslagerung von diesen Strahlwarteschlangen, von diesen Zwischenergebnissen soll sehr flexibel erfolgen und da stellt Linux sicherlich noch am ehesten eine breite Möglichkeit zur Verfügung, wie man das selbst implementieren kann. Jo, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags angelangt und würde jetzt auf Fragen eingehen, da wir noch ein bisschen Zeit haben.